Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Den kunstvoll gestalteten und besonders tiefgründigen Prolog zum Johannesevangelium haben wir inzwischen hinter uns gelassen. Manches in diesem Prolog, dieser Vorrede, klang für manche Ohren sicher ungewohnt und auch ein bisschen mystisch. Einige Aussagen daraus gehören jedoch zu den wohl bekanntesten des Neuen Testaments, etwa Vers 14 aus Kapitel 1. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ziemlich zum Schluss der vorigen Sendung bin ich darauf eingegangen, wie der ganze Prolog, bestehend aus den Versen 1 bis 18, gegliedert ist. Da gibt es gewisse Hinweise darauf, dass dieser Prolog auf einem alten Gemeindelied basiert. Der Rhythmus der Wörter im griechischen Bibeltext und wie eine inhaltliche Aussage auf der anderen aufbaut, das ist schon sehr auffällig. Wenn die Sache mit dem Gemeindelied zutreffend sein sollte, werden im Prolog des Johannesevangeliums sozusagen drei Strophen wiedergegeben, die durch verschiedene Einschübe, vor allem zur Rolle Johannes des Täufers, voneinander getrennt sind. Nach dem Prolog, also ab Vers 19, beginnt in diesem Evangelium die Berichterstattung über diesen Johannes. Und hier noch ein kurzer Hinweis zur Klarstellung. Johannes der Täufer hat mit dem vermutlichen Verfasser des Johannesevangeliums nichts zu tun. Vielmehr wurde es von einem der Jünger Jesu niedergeschrieben, wahrscheinlich von Johannes, dem Bruder des Jakobus. Alle vier Evangelien des Neuen Testaments berichten über den Dienst Johannes des Täufers. Dass er die Menschen zur Buße aufrief und taufte, noch bevor Jesus in der Öffentlichkeit auftrat, das scheint von großer Wichtigkeit zu sein. Während das Lukas-Evangelium auch noch erzählt, wie die Geburt des Johannes seiner Mutter im Voraus angekündigt wurde, belassen es die drei anderen Evangelien, über den Beginn seiner Tätigkeit zu berichten. Er muss ziemlich genau ein halbes Jahr älter gewesen sein als Jesus. Im Johannes-Evangelium wird über ihn berichtet, Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Sie merken schon, die Art und Weise, wie das Johannesevangelium den Täufer vorstellt, unterscheidet sich nicht nur deutlich vom Lukas, sondern auch vom Matthäus- und Markus-Evangelium. Hier wird berichtet, dass eine Delegation aus Jerusalem bei Johannes auftaucht und ihn fragt, wer bist du? Den Namen ihres Gegenübers werden diese Leute vermutlich schon gewusst haben. Also wollten sie wissen, wer hinter diesem Namen steckt, was Johannes tut und was er damit bezweckt. Natürlich besteht bei einer solchen Fragestellung immer die Gefahr, dass sich jemand in besonders gutem Licht darstellen will. Heutzutage lernt man so etwas in speziellen Kursen, in denen man sich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten kann. Auch wenn Johannes vermutlich niemals einen solchen Kurs besucht hat, bestand durchaus die Gefahr, dass er mit stolzer Brust über sich und seinen Auftrag Auskunft geben würde. Doch bestand diese Gefahr tatsächlich? Nein, wohl eher nicht. Fast am Ende von Kapitel 3 wird nämlich geschildert, wie einige seiner Jünger ihn einmal anspornen wollen, in eine Art Konkurrenzkampf mit Jesus zu treten, der inzwischen ebenfalls andere Menschen taufte. Doch Johannes winkte ab. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, sagte er, ohne dabei resigniert zu wirken. Im Gegenteil, er sagte es mit einer gewissen Genugtuung, denn offenbar hatte er seinen eigenen Auftrag, der ihm von Gott gegeben wurde, bestens erfüllt. Ich wünschte mir, dass ich stets eine ähnliche Antwort geben würde, wenn sich jemand nach meiner Arbeit erkundigt. Wie oft fing ich als Pastor zu erzählen an, was für tolle Projekte wir gerade in unserer Gemeinde anpackten. Und als es mit der Sendereihe Durch die Bibel losging, berichtete ich natürlich, in welcher Sprache wir demnächst auf Sendung gehen wollen. Wie Johannes zu sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, Das bedeutet, sich selbst zurückzunehmen und Jesus in den Mittelpunkt zu rücken. Aber dagegen wehrt sich unser selbstsüchtiges Ich. Zurück zu der Frage, die Johannes von einigen Leuten gestellt bekam, die extra aus Jerusalem angereist waren. Wer bist du? Wollten sie von ihm wissen. Möglicherweise fragten sie das mit einem bedrohlich wirkenden Unterton. Das kann man jedenfalls aus Vers 20 schließen. Da heißt es, und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Wie kommt jemand darauf, so zu antworten? Doch wohl nur, wenn die Fragesteller irgendwie angedeutet haben, dass er in ihren Augen eventuell der Christus, der lang erwartete Messias sein könnte. Das Gerede der Leute, das seltsame Auftreten dieses Mannes und seine besondere Art zu predigen, kam ihnen irgendwie spanisch bzw. messianisch vor. Also bohrten sie weiter. Vers 21. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Johannes der Täufer antwortet kurz und sachlich. Unter anderem haben die Fragesteller offenbar eine Ankündigung aus dem 5. Buch Mose im Ohr. Da ist von einem Propheten die Rede, der Mose ähnlich sein und eines Tages in Erscheinung treten wird. Aber Johannes verneint, er ist weder der Messias noch der wiederkehrende Prophet Elia und auch nicht der Prophet, der wie ein zweiter Mose auftreten wird. Weiter ab Vers 22. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Leute, die bei Johannes aufgetaucht sind, lassen nicht locker. Offenbar sind sie von den religiösen Führern des Volkes zu ihm geschickt worden, und sie trauen sich nicht, ihren Auftraggebern lediglich zu erzählen, wer Johannes nicht ist. Seine Antwort, die er nun gibt, ist aufschlussreich, sofern man sie zu deuten weiß. Einerseits beruft sich Johannes auf eine Aussage des Propheten Jesaja, wonach der kommende Messias, der Erlöser, einen Wegbereiter haben wird. Dieser Verweis auf das alttestamentliche Prophetenwort verleiht den Worten von Johannes eine gewisse Autorität. Andererseits nimmt er sich selbst ganz zurück, indem er zu verstehen gibt, die Botschaft, die ich unter den Menschen verkünde, ist im Grunde nicht meine Botschaft, sondern ich leihe meine Stimme lediglich dem, der nach mir kommt. Was Johannes hier sagt, erinnert mich übrigens an den Prolog am Anfang des Johannesevangeliums. Da wurde Jesus als das Wort bezeichnet. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Nun sagt Johannes über sich selbst, er sei die Stimme eines Predigers in der Wüste. Das heißt doch, dass Johannes sozusagen dieses Wort aussprechen darf. Jesus Christus ist das Wort, und Johannes stellt sich als Stimme für ihn zur Verfügung. Mehr möchte er gar nicht, denn er weiß, die Botschaft, die er verkündigt, ist bedeutender als er selbst. Das gilt grundsätzlich natürlich auch für mich. Wenn ich die Botschaft von Jesus Christus verkündige, wenn ich Menschen erzähle, dass Jesus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist, dann sollen sie weder durch meine positiven Eigenschaften noch durch meine Allüren von dieser Botschaft abgelenkt werden. Johannes zitiert aus dem Jesaja-Buch die Aufforderung, ebnet den Weg des Herrn. Offensichtlich sieht er in Jesus den Herrn, den König, der sein Reich aufrichten will. Genau das ist ja auch die Botschaft Johannes des Täufers, wie wir zum Beispiel aus dem Matthäusevangelium wissen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, predigt er. Den Weg des Herrn zu ebnen bedeutet so viel wie, vor ihm herzulaufen und den Leuten zuzurufen, schafft alle krummen Dinge aus eurem Leben beiseite. Seht zu, dass ihr euer Leben in Ordnung bringt. Das müssen sich übrigens nicht nur Menschen sagen lassen, die bisher von Gott nichts wissen wollten, sondern auch die Christen. So heißt es etwa im 1. Johannesbrief, Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Zurück zum Bibeltext. Jetzt erfahren wir endlich genau, von wem die neugierigen Fragesteller, die mit Johannes reden, geschickt wurden. Ich lese weiter ab Vers 24. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Ein Knecht musste damals jede Aufgabe ausführen, die ihm von seinem Herrn zugewiesen wurde. Ein Jünger, also jemand, der einer höher gestellten Persönlichkeit freiwillig nachfolgte, musste prinzipiell auch jede Aufgabe erledigen. Das waren, so habe ich es irgendwo mal gelesen, die Spielregeln. Aber seinem Herrn die Schuhriemen zu lösen, das gehörte dann doch nicht zu den Aufgaben eines Jüngers. Johannes jedoch begibt sich sozusagen noch unter die Stufe eines Knechtes. Er möchte Jesus gerne dienen und bringt zum Ausdruck, dass er selbst die niedrigsten Arbeiten noch als eine besondere Ehre empfindet. Menschen wie Johannes würden heute wohl schief angesehen werden. Dienen zu wollen, steht nicht besonders hoch im Kurs. Dabei deutet nichts darauf hin, dass Johannes ein Kriecher war, der seinen eigenen Willen irgendwann an der Garderobe abgegeben hat. Sondern indem er Jesus dient, erkennt er zugleich, wie viel er seinem Herrn wert ist. Und tatsächlich redet Jesus später mit Hochachtung über ihn. Im Matthäusevangelium zum Beispiel wird Jesus mit den Worten zitiert, »Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer.« Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese Vers 28, der sich auf die Befragung des Johannes durch die Delegation aus Jerusalem bezieht. Da heißt es, »Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.« In der Einführung zum Johannesevangelium hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass hier solche geografischen Orientierungspunkte häufiger zu finden sind als in den anderen Evangelien. Und gleich im nächsten Vers stoßen wir auf einen zeitlichen Orientierungspunkt, denn dieser Vers beginnt mit den Worten »am nächsten Tag«. Im Vergleich zum Prolog des Johannesevangeliums geschieht hier also etwas völlig Gegensätzliches. Während uns zunächst die Ewigkeit vor Augen gemalt wurde, in der Gott, der Vater und sein Sohn immer schon existierten, werden jetzt ganz konkrete Orts- und Zeitangaben gemacht. Das gehört einfach dazu, wenn, Vers 14, das Wort Fleisch wird und unter uns wohnt. Und jetzt also Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, »Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.« Was für eine Aussage! Johannes weiß offenbar ganz genau, wer vor ihm steht und welche Bedeutung er für die Heilsgeschichte Gottes haben wird. Johannes der Täufer beantwortet hier übrigens eine Frage, die viele Generationen vorher Abrahams Sohn Isaak gestellt hat. Abraham sollte ja seinen Sohn opfern, wurde aber im letzten Moment vor dessen Tötung von Gott daran gehindert. Kurz bevor Gott ihm Einhalt gebot, geschah Folgendes. Ich zitiere aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn.« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer.« Und nun weist Johannes der Täufer also auf Jesus hin und sagt, »Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.« In den nun folgenden Versen geht Johannes auf seine Rolle als Wegbereiter Jesu ein. Mit Blick auf Jesus sagt er, »Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, gemeint ist Gott, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Eben noch sagte ich voller Erstaunen, dass Johannes nicht nur genau wusste, wen er da vor sich hatte, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn, sondern er wusste auch, dass er als Lamm Gottes die Sünde der Welt tragen soll, wie es in Vers 29 ausgedrückt wird. Die nun gerade gelesenen Verse liefern die Erklärung dafür, warum Johannes so viel darüber wusste. Und zwar hat Gott sich ihm zuvor offenbart. Wir erreichen nun einen neuen Abschnitt innerhalb von Kapitel 1. Da geht es um die ersten Jünger, die sich teils zögerlich zu Jesus gesellen. Und drei von ihnen legen ähnlich wie Johannes ein besonderes Zeugnis über Jesus ab. Das heißt, sie reden davon, welche Bedeutung er in ihren Augen hat. Ich lese weiter ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Kommt und seht, sagte Jesus zu den beiden Jüngern des Johannes. Auch wenn es hier in diesem Fall um die Herberge ging, scheint mir das ein gutes Motto zu sein, wenn Christen heute andere Menschen zum Glauben einladen. Eine Überrumpelungstaktik ist da völlig fehl am Platze. Lassen Sie diese Menschen sehen, wie sie leben, welche Auswirkungen der Glaube auf ihr Leben hat und was in ihrer Gemeinde los ist. Schließlich haben sie nichts zu verbergen. Übrigens fällt mir erneut auf, dass Johannes sehr genaue Zeitangaben macht. Von der 10. Stunde ist in Vers 39 die Rede. Dieser erste Besuch fand also gegen 16 Uhr statt. Weiter ab Vers 40. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, »Wir haben den Messias gefunden«, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Fast überliest man hier das wunderbare Zeugnis, das Andreas über Jesus ablegt. Wir haben den Messias gefunden. Und der Bibeltext fügt hinzu, das heißt übersetzt der Gesalbte. Ein anderer Begriff für der Gesalbte lautet übrigens Christus. Dass Jesus Christus wiederum zu Simon Petrus sagt, du sollst Kephas, also Fels heißen, ist eine Geschichte für sich. Simon Petrus erweist sich nämlich im Laufe der Zeit mehrmals als kleiner Möchtegern, der in Glaubensdingen immer wieder auf die Nase fällt. Dass aus ihm eines Tages aber dennoch ein fester, tragfähiger Fels wird, das konnte nur Jesus voraussehen. Jesus vertraute offenbar darauf, dass sich ein Mensch im Glauben weiterentwickeln kann. Am Pfingstfest zum Beispiel hielt dieser Simon Petrus eine Predigt, die um die 3000 Menschen in die noch junge Gemeinde brachte. Weiter ab Vers 43. Noch eine weitere Person möchte gern Jesus bezeugen. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Philippus nimmt in seinem Zeugnis über Jesus einerseits Bezug auf die Ankündigungen im Alten Testament. Andererseits erwähnt er die rein menschliche Herkunft Jesu, beziehungsweise nennt er das, was die meisten Menschen damals über Jesus dachten. Es handelt sich um Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Wir wissen, dass Josef nur so etwas wie ein Pflegevater oder Stiefvater für Jesus war. Doch das spielt hier keine Rolle. Und noch einmal hören wir die Einladung, komm und sieh es. Diesmal kommt sie von Philippus, der den kritischen Nathanael überzeugen möchte. Und schon bald legt auch er ein Zeugnis über Jesus ab. Hören Sie dazu die Verse 47 bis 50. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Es ist schon interessant zu sehen, mit was für Leuten sich Jesus abgibt und wie er ihnen entgegentritt. Nathanael sagte über Jesus, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesus dagegen begegnete ihm mit den Worten, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und nur kurze Zeit später ist Nathanael so weit, dass er bekennt, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Wenn ich mir die ersten Leute, die sich zu Jesus bekennen, näher ansehe, kommt mir als erstes in den Sinn, was für ein seltsamer Haufen. Aber wenn ich's mir recht überlege, ich selbst mit meinen Schwächen und Fehlern passe auch zu diesem Haufen. Deshalb danke, Jesus, dass du auch mit mir etwas anfangen kannst. Aus 51 Versen besteht das erste Kapitel des Johannesevangeliums. Bis Vers 50 bin ich nur gekommen. Der letzte Vers an sich hätte natürlich auch noch Platz gefunden in dieser Sendung, aber nicht das, was ich dazu anmerken möchte. Sparen wir uns diesen Vers also auf für die nächste Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.